Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Über die Backofenhitze draußen und ihre Folgen haben wir gestern an dieser Stelle schon ausführlich geredet. Deshalb haben wir uns für heute ein anderes Thema vorgenommen, das aus wissenschaftlicher Perspektive auch nicht besonders cool ist. Die Bundesforschungsministerin will reihenweise Forschungsprojekten die Fördermittel kürzen. Und die Scientific Community findet das gar nicht gut. Mehr dazu gleich. Außerdem berichten wir, wie Magnetspeicher Rechenzentren helfen könnten, jede Menge Energie zu sparen. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger, die bekommt gerade ordentlich Gegenwind aus der Wissenschaft. Der Vorwurf, Förderzusagen würden nicht eingehalten und ganze Förderprogramme überraschend eingestellt. Die geplanten Kürzungen betreffen zum Beispiel Forschungsprojekte zu den gesellschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie, zum Rechtsextremismus und der Resilienz von Ökosystemen. Die betroffenen Forscher protestieren gegen die Rotstift-Aktion, unter anderem mit offenen Briefen an die Ministerin. Die Deutsche Gesellschaft für Soziologie etwa kritisiert, es gebe eine große Unklarheit und Verunsicherung hinsichtlich der Forschungsförderung durch das BMBF. Bevor wir genauer hinschauen, was die drohenden Kürzungen konkret bedeuten, zieht Jürgen König aus unserem Hauptstadtstudio eine Bilanz der Hiobsbotschaften, die Forscher in den vergangenen Wochen ereilt haben. Und zwar nicht nur aus dem Bundesforschungsministerium.
Nach angekündigten Etatkürzungen schon für das laufende Haushaltsjahr zeigt sich die Wissenschaftsszene alarmiert. Bekam der Deutsche Akademische Austauschdienst etwa 2021 vom Außenministerium noch eine institutionelle Förderung von 204 Millionen Euro, sollen es in diesem Jahr nur noch 195 Millionen, im nächsten Jahr 191 Millionen Euro sein. So hat es das Bundeskabinett beschlossen. Bis zu 6.000 Stipendien müssten möglicherweise gestrichen werden, sagte der Präsident des DAAD, Joybrato Mukherjee, dem Deutschlandfunk. Das hätte dramatische, weil ganz grundlegende Folgen.
Wenn unsere Top-Repräsentantinnen und Repräsentanten in Länder fahren, mit denen wir den Multilateralismus weiter gestalten wollen, in einer Welt, in der sich einige an überhaupt gar keine Spielregeln mehr halten, dann muss man wissen, dass das, was wir in der Wissenschaftspolitik, in der internationalen Förderung von Stipendiatinnen und Stipendiaten tun, dass das die Basis ja ist für das Vertrauen, das wir langfristig schaffen.
Bei der Alexander-von-Humboldt-Stiftung rechnet man mit Etatkürzungen von rund 8, beim Goethe-Institut von rund 10,5% innerhalb von 2 Jahren. Dessen Generalsekretär Johannes Ebert, ebenfalls im Deutschlandfunk.
Ich halte Einsparungen an der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik im Moment für falsch, für kurzsichtig. Deutschland muss seine Rolle in der Welt neu definieren in dieser Situation. Und wir machen das, indem wir die Begegnung zwischen Menschen, zwischen Gesellschaften fördern. Das ist das Geflecht, das alles andere an staatlichen Beziehungen auch in schwierigen Zeiten trägt.
Und auch beim Bundesministerium für Bildung und Forschung scheint es Sparpläne zu geben, was erstaunlich ist angesichts des kontinuierlich zur Schau gestellten Optimismus der Ministerin Bettina Stark-Watzinger, FDP. Noch in der Bundestagsdebatte am 2. Juni zum Haushaltsgesetz für das laufende Jahr hatte sie gesagt:
Pandemiebereinigt haben wir 2022 einen klaren Mittelaufwuchs. Und diese Richtung nach oben halten wir. Bis 2026 planen wir über 4 Milliarden Euro mehr als die Vorgängerregierung. Damit wir die Investitionen in Forschung und Entwicklung endlich auf 3,5% des Bruttoinlandsproduktes bis 2025 steigern. Wir halten unsere Zusagen. Wir sorgen für Investitionen in die Zukunft.
Doch mittlerweile häufen sich Klagen über geplante Kürzungen für 2023 im Haushalt des BMBF. Auf der Homepage der Freien Universität Berlin etwa ist vom Ende der Finanzierung eines Forschungsprogramms zu Dynamik und Wechselwirkungen von sozialen und ökologischen Systemen die Rede. 30 Forschungsgruppen sind betroffen. Eigentlich sollte das Programm noch 2 weitere Jahre finanziert werden. Dazu sagte eine Sprecherin des Bundesforschungsministeriums, einen Förderstopp gebe es nicht. Das Haushaltsjahr 2023 sei von besonderen Herausforderungen bestimmt. Dass manche Anschlussprojekte nicht gefördert werden könnten, sei den Rahmenbedingungen geschuldet, die sich aus dem Ukraine-Krieg und aus der Einhaltung der Schuldenbremse ergäben. Letzteres dürfte die Erklärung für sämtliche Kürzungspläne sein. Bundesfinanzminister Christian Lindner, ebenfalls FDP, dringt auf die Einhaltung der Schuldenbremse im nächsten Jahr. Im Herbst soll der Haushalt für 2023 vom Bundestag beschlossen werden. Viele Parlamentarier, etwa des Bildungsausschusses, haben die Hoffnung geäußert, dass die geplanten Kürzungen im weiteren parlamentarischen Verfahren der Haushaltsaufstellung noch revidiert werden können. Sehr wahrscheinlich ist dies aber nicht.
Ein Beitrag von Jürgen König aus unserem Hauptstadtstudio. Ja, und die geplanten Sparmaßnahmen der Bundesforschungsministerin, die treffen unter anderem den Förderschwerpunkt BioTIP, in den seit 2017 20 Millionen Euro geflossen sind. BioTIP, das Akronym steht für Kipppunkte, Dynamik und Wechselwirkung von sozialen und ökologischen Systemen. An 2 der 7 Projekte von BioTIP sind Wissenschaftler des Instituts für sozioökologische Forschung in Frankfurt beteiligt. Professor Florina Schneider ist dort wissenschaftliche Geschäftsführerin. Ich habe sie vor etwa einer Stunde gefragt, was genau untersuchen ihre Leute im Rahmen von BioTIP?
Bei den BioTIP-Projekten geht es um Kipppunkte in verschiedenen Ökosystemen, also zum Beispiel einem tropischen Regenwald oder einem Korallenriff. Und die Leute hier am Institut, also ein Institut für sozialökologische Forschung, wir fokussieren insbesondere auf Trockengebiete, auf Desertifikationsprozesse, also Wüstenbildung in der Mongolei und in Namibia. Und das sind besonders fragile Ökosysteme, weil bereits eigentlich ganz kleine Veränderungen, sei es im Klima, also zum Beispiel eine Dürre oder eine verstärkte Beweidung durch die nomadische Bevölkerung, sehr gravierende Auswirkungen haben können. Also wenn zum Beispiel Weideflächen übernutzt werden, kann dies zu Bodendegradation führen, die Bodenfruchtbarkeit nimmt ab und damit die Überlebensgrundlage für die lokale Bevölkerung langfristig. Und wenn solche Schädigungen dann eben nicht mehr umkehrbar sind, spricht man von Kipppunkten. Und das ist das, was wir eigentlich untersuchen in diesen Projekten.
Dieses Projekt war ja ursprünglich auf 5 Jahre angelegt, von 2017 bis 2020. Mit der Aussicht auf eine 2-jährige Verlängerungsfördermaßnahme, die wurde Ihnen im Juni mitgeteilt, ist abgeblasen, die soll nicht stattfinden. Begründet wurde das mit geringeren Haushaltsmitteln und neuen Schwerpunktsetzungen hin zu Forschungsaktivitäten, die einen schnellen Impact erzeugen. Wie plausibel fanden Sie diese Begründung?
Eine Verschiebung von Haushaltsmitteln ist natürlich eine Sache, aber die Begründung mit den schnellen Impact war doch sehr irritierend, weil wir ja eigentlich wirklich kurz vor dem Abschluss der ersten Forschungsphase stehen. Die 2. Forschungsphase hätte gleich begonnen und das wäre eigentlich die Phase gewesen, wo wir wirklich Impact eigentlich auch hätten am meisten erzeugen können. Weil am Anfang, da ging es darum, in der Untersuchung auch die grundlegenden Prozesse anzuschauen. Was sind eigentlich die Ursachen zum Beispiel von Überweidung? Und jetzt in der nächsten Phase wäre es ganz stark darum gegangen, zusammen mit der lokalen Bevölkerung Lösungsstrategien zu entwickeln.
Wenn das jetzt so käme, wenn die Folgeförderung ausbleibt, welche konkreten Folgen hätte das?
Zum einen hat es natürlich Folgen für die unmittelbar involvierten Forschenden. Also das sind im gesamten BioTIP-Programm, das ist ein ganzes Förderprogramm, sind es ungefähr 130 Menschen. Es ist besonders gravierend für die Nachwuchswissenschaftlerinnen unter ihnen, weil damit ihre Karrieren ganz direkt stark gefährdet sind. Es ist aber auch natürlich folgenschwer für die Forschung insgesamt, weil wir eigentlich die Früchte nicht mehr einfahren können und eben die Wirkungsorientierung, die wir hätten einnehmen wollen in den kommenden 2 Jahren. Also wir werden eigentlich um die Früchte gebracht dieser 4-jährigen Forschungsarbeit.
In die ja auch insgesamt für die Förderlinie schon 20 Millionen Euro dann geflossen sind.
Genau, richtig.
Die Fördermaßnahme ist nur eine von vielen, die von Kürzungen betroffen ist. Entsprechend groß ist der Unmut in der Scientific Community. Wir haben schon gehört, andere Wissenschaftlerinnen sagen, es gibt eine große Unklarheit und Verunsicherung hinsichtlich der Forschungsförderung durch das BMBF und fordern mehr Transparenz. Was müsste denn jetzt aus Ihrer Sicht passieren, um zu einer guten Lösung zu kommen?
Ja genau, im Moment ist es glaube ich wirklich einfach eine sehr große Verunsicherung da, weil man auch gar noch nicht so richtig durchsieht, wer ist eigentlich wie betroffen. Und aus unserer Sicht ist es einfach mal ganz wichtig, auch dass man auch vom BMBF her natürlich gut versteht, dass impactorientierte Forschung, die braucht Verlässlichkeit in den Finanzierungen auch, damit Partnerschaften mit Zwischenwissenschaft und lokaler Bevölkerung auch wirklich zu den Früchten kommen können. Und dazu sagen wir mindestens Zur Schadensbegrenzung bräuchten wir auch eine Abschlussfinanzierung von, sagen wir, einem Jahr, damit man überhaupt die Arbeiten, die jetzt angelaufen sind, zu einem guten Ende bringen könnte.
Andernfalls müssten Sie jetzt quasi eine Art Notstopp einleiten dieser Projekte.
Genau, also da sind natürlich Prozesse angelegt auch, weil es ging ja um eine zweite Phase. Und trotzdem ist es natürlich so, dass jetzt einfach ganz vieles, was man bereits angedacht hatte, weil diese Anschlussphase ja auch von Anfang an angekündigt war, nicht mehr durchgeführt werden kann.
Sagt Florina Schneider, wissenschaftliche Geschäftsführerin vom Institut für sozioökologische Forschung in Frankfurt. Weil Energiesparen gerade Not tut, Stichwort Gasnotstand, wird auch bei den Rechenzentren genauer hingeschaut. Denn die digitale Infrastruktur für Videostreaming, Telekonferenzen und Homeoffice-Anwendungen, die verbraucht haufenweise Strom. Dank effizienterer Prozessoren sind Serverfarmen in den vergangenen Jahren zwar schon viel genügsamer geworden, dennoch hat ein mittleres Rechenzentrum immer noch eine durchschnittliche Leistungsaufnahme im Megawatt-Bereich. Doch wenn man anstelle von Festplatten künftig Magnetbandspeicher verwenden würde, um Videos, Musik und andere Daten zu speichern, dann ließe sich der Strombedarf nochmal deutlich verringern. Peter Welchering berichtet.
Um den Energiebedarf weiter zu drosseln, setzt man am Europäischen Kernforschungszentrum CERN in Genf künftig vermehrt auf Magnetbänder, sagt CERN-Speicherchef Alberto Pace.
It's energy efficient. There is no power consumption when idle.
Magnetbandkassetten seien energiesparend, begründet Alberto Pace. Anders als Festplatten verbrauchen Magnetbänder keinen Strom, solange keine Daten geschrieben oder ausgelesen werden. Das kann in den Rechenzentren weltweit zu ganz erheblichen Einsparungen führen, rechnet Anne Arians vom Bandhersteller Fujifilm vor.
Die Chance positiver Umwelteffekte durch den Einsatz von Tape-Medien ist enorm. Insgesamt können von 2019 bis 2030 sich insgesamt CO2-Emissionen von 664 Millionen Tonnen einsparen. Das entspricht dem jährlichen Energieverbrauch von 80 Millionen Haushalten.
Magnetbänder wurden in der Vergangenheit hauptsächlich als Langzeitspeicher für Datenarchive genutzt. Das waren die sogenannten kalten Daten, einmal gespeichert und für viele Jahre weggelegt. Aktuelle und schnell verfügbare Daten wurden in den Rechenzentren auf Festplatten geschrieben. Auch im CERN-Rechenzentrum gibt es weiterhin Festplatten. Aber dort liegen nur noch die Daten, die in Echtzeit verfügbar sein müssen. Daten, deren Abruf ein paar Sekunden dauern darf, erklärt Alberto Pace, werden zunehmend auf Magnetband gespeichert. Wir haben 30.000 Magnetbänder mit 360 Petabyte Daten. Die sind Nearline, also rasch verfügbar, wenn sie gebraucht werden. Nearline, das bedeutet nahezu in Echtzeit. Möglich wird das durch schnelle Bandroboter, die dafür sorgen, dass auch in großen Bandspeichersystemen die Daten innerhalb von Sekunden bereitstehen. Mark Lanz, der im europäischen IBM-Forschungslabor Rüschlikon an solchen Magnetbandspeichersystemen arbeitet, beschreibt das so. Die Bandlaufwerke und Kassetten befinden sich in einer Bibliothek. Doch anstelle von Menschen, die von Hand Kassetten in Laufwerke schieben, erledigt ein Robotersystem das vollautomatisch. So kann die Bibliothek bis zu 128 Laufwerke umfassen und bis zu 351 Petabyte an Daten speichern. Komprimiert man die Daten, ist sogar über ein Exabyte machbar. Ein Exabyte, das sind 1 Trillion Bytes oder 1 Milliarde Gigabyte. Damit Daten von diesen Bändern Nearline, also sekundenschnell eingelesen werden können, muss das Magnetband besondere Anforderungen erfüllen. Die Magnetschicht muss ganz gleichmäßig auf den Trägerfilm aufgetragen sein, damit der Lesekopf die Daten schnell einlesen kann, sagt Anne Arians.
Je ebener die Oberfläche ist, umso einfacher ist es natürlich auch für den Kopf, die Daten zu lesen, weil der Kopf nicht ständig hoch und runter kalibrieren muss, sondern wirklich auf einer Höhe lesen und schreiben kann.
Oberhalb der Magnetschicht, in der die Bits gespeichert sind, ist noch ein Schmiermittel aufgetragen, das für das rasche Vor- und Zurückspulen des Bandes ganz wichtig ist. So werden immer mehr Festplatten in den Rechenzentren durch energiesparende Magnetbandeinheiten ersetzt. Und das tut nicht nur der Umwelt gut, sondern auch den Geldbeuteln der Rechenzentrumsbetreiber.
Peter Welchering über das Potenzial von Magnetspeichern, auf die das CERN und IBM setzen, um Strom in Rechenzentren zu sparen. Auch heute haben wir wieder einen Lesetipp für Sie. Diesmal geht es um coole Wissenschaftler, die helfen, Kriminalfälle aufzuklären.
Auslese. Kompakt. Der Sachbuchtipp von Michael Stang.
Dirk Labuddes Buch Digitale Forensik – Die Zukunft der Verbrechensaufklärung beginnt mit einem typischen Fall bei seiner Arbeit.
Auf dem Bildschirm ist die Steilküste des spanischen Ferienortes Lloret de Mar zu sehen, ein originalgetreu nachgebautes 3D-Modell, das wir mit Hilfe von Daten aus Spezialkameras erstellt haben. Vor einigen Wochen ließen wir diese Kameras mit Drohnen über die Küste fliegen, genau dort, wo im Juli 2019 der 17-jährige Linus Wetzel aus Hessen mit schwerem Schädelbruch tot aus dem Meer gezogen worden war.
Dirk Labudde ist Professor für Bioinformatik und digitale Forensik an der Hochschule Mittweida. Nebenbei unterstützt er die Polizei und Staatsanwaltschaften verschiedener Länder bei der forensischen Aufklärung von Straftaten. Welche Technik dahinter steckt, wie sie sich heute schon anwenden lässt und künftig eingesetzt werden könnte, ist der Kern des Buches. Die Anfänge der digitalen Spurensuche waren beschwerlich.
Überwachungskameras filmen uns, wir schreiben Sprachnachrichten, chatten in Messengern, suchen im Netz nach Themen oder Produkten, bestellen diese und hinterlassen dabei Spuren. Natürlich nutzen und missbrauchen auch Kriminelle all dies. Doch bis die Strafverfolgungsbehörden begannen, die digitale Welt als Tatort ernst zu nehmen und bei Ermittlungen auch an diesen Bereich zu denken, dauerte es eine Weile.
Die moderne Forensik ist eine Querschnittswissenschaft. Medizin, Biologie, Physik, Chemie, Psychologie und immer stärker auch die Informatik greifen ineinander. Die IT-Forensik wird aber nicht nur bei Verbrechen in der Digitalwelt eingesetzt, sondern auch bei analogen Kriminalfällen, zum Beispiel für virtuelle 3D-Rekonstruktionen von Tatorten, die Dirk Labudde und sein Team regelmäßig machen.
Schon jetzt lassen sich in digitale 3D-Tatortmodelle Spurenbilder von Blut und DNA, Schussverläufe und vieles mehr einbauen, berechnen und analysieren. Mögliche Ablaufvarianten können entsprechend durchgespielt werden. Ermittlerinnen und Ermittlern ist es möglich, so rekonstruierte dreidimensionale Tatorte mithilfe von VR-Brillen zu jedem beliebigen Zeitpunkt zu betreten und die verschiedenen Hypothesen durchzuspielen.
In 11 Kapiteln berichtet Dirk Labudde über bekannte Kriminalfälle wie die Morde des NSU, Peggy Knobloch oder den Goldmünzenraub im Berliner Bode-Museum. Überall gab es strittige Fragen, Ungenauigkeiten, falsche Aussagen und Ermittlungsfehler. Der Autor ist überzeugt, dass digitale Forensik dazu beiträgt, solche Verbrechen künftig besser und schneller aufzuklären. Große Hoffnungen setzt er auf sogenannte Rigs. Das sind virtuelle Skelette für individuelle Gangbilder, also digitale Zwillinge von Verdächtigen, die auf wiedererkennbare Merkmale reduziert wurden. Ob es für Rigs künftig Datenbanken geben wird, ähnlich wie jene für DNA oder Fingerabdrücke, ist heute noch nicht absehbar. Klar sei nur, so Dirk Labudde, dass eine gesetzliche Regelung notwendig ist. Der Einsatz entsprechender intelligenter Systeme muss politisch und juristisch kontrolliert werden, so seine Forderung.
Auslese. Kompakt. Zielgruppe.
Alle, die wissen wollen, ob die im Fernsehkrimi gezeigten Untersuchungsmethoden tatsächlich im Polizeialltag eingesetzt werden.
Erkenntnisgewinn?
Trotz innovativer Methoden lassen sich nicht alle Kriminalfälle lösen.
Spaßfaktor?
Krimi-Fans kommen definitiv auf ihre Kosten, dank neuer Einblicke in bekannte Fälle und der Beschreibung weniger bekannter Verbrechen.
Michael Stang empfiehlt das Sachbuch Digitale Forensik, die Zukunft der Verbrechensaufklärung. Geschrieben hat Dirk Labudde gemeinsam mit Heike Fuhwinkel. Das Buch ist bei Lübbe erschienen, hat 240 Seiten und kostet 16,99 Euro. Fehlen hier noch die weiteren Wissenschaftsmeldungen vom Tage. Lukas Kohlenbach hat sie für uns.
Ein Roboterhund lernt laufen. Forscher des Max-Planck-Instituts für intelligente Systeme in Stuttgart haben den Roboterhund Morty gebaut. Das Besondere daran, zu Beginn kann der vierbeinige Roboter noch nicht laufen. Stattdessen besitzt er einen Lernalgorithmus, der Signale von Sensorinformationen von den Füßen des Roboters verarbeitet. Wie ein Tierjunges stackst er zunächst unbeholfen herum, lernt aber schnell aus seinen Fehlern und wird immer sicherer beim Gehen. Die Wissenschaftler wollen mit Morty verstehen, was sich bei Tieren im Rückenmark abspielt, wenn sie laufen lernen, schreiben sie im Fachmagazin Nature Machine Intelligence. Schließlich könne man das nicht an einem lebenden Tier erforschen. Mit Morty könnten sie die Lernvorgänge modellieren. In Australien sind immer mehr Arten vom Aussterben bedroht. Da der Großteil der Säugetierarten des Landes ausschließlich dort vorkommt, könnten die Tiere somit bald für immer verschwinden. Allein in den letzten 5 Jahren ist die Zahl der bedrohten Arten in Australien um 8% angestiegen. Der Druck auf alle Ökosysteme des Landes nehme durch den Klimawandel weiter zu, heißt es in einem Bericht zum Zustand der Umwelt, den das australische Umweltministerium veröffentlicht hat. Seit der Kolonisation 1788 seien Down Under 39 Säugetierarten ausgestorben. Mehr als auf jedem anderen Kontinent, so die Wissenschaftler. Der Atmosphärenüberwachungsdienst Copernicus warnt vor hoher Ozonbelastung. In den kommenden Tagen könnten die Konzentrationen von erdnahem Ozon im nördlichen und westlichen Europa auf gesundheitsgefährdende Werte ansteigen. In Südeuropa misst der Europäische Dienst schon seit einigen Tagen eine extrem hohe Ozonbelastung. Bei Hitzewellen nimmt die Konzentration an Ozon zu. Ozon ist ein reaktives Gas. In der Ozonschicht in der höheren Stratosphäre schützt es das Leben auf der Erde vor der ultravioletten Strahlung der Sonne. In der erdnahen Troposphäre wirkt Ozon jedoch als Luftschadstoff. Es kann die Atemwege und Schleimhäute reizen. Hirnströme geben Aufschluss über die Überlebenschancen nicht ansprechbarer Intensivpatienten. Das Personal auf Intensivstationen spricht Menschen mit akuten Hirnverletzungen regelmäßig an und fordert sie auf, ihre Hand zu bewegen oder die Zunge herauszustrecken. Reagieren sie wiederholt nicht, ist das ein schlechtes Zeichen. Häufig sind ihre Verletzungen dann so schwer, dass sie nicht wieder aufwachen. US-amerikanische Forschende zeigen im Fachjournal The Lancet Neurology jedoch, dass bestimmte Zeichen im Elektroenzephalogramm, kurz EEG, Hoffnung auf eine Genesung der Patienten geben können. Bei einer EEG-Untersuchung messen Ärzte mittels Elektroden am Kopf von Patienten Hirnströme. Ändert sich die Hirnaktivität der Patienten kurz nach der Ansprache durch das medizinische Personal, deutet dies auf ein verborgenes Bewusstsein hin. Wie die Studie des Forschungsteams zeigt, ist das ein gutes Zeichen. Nach 3 Monaten waren die meisten dieser Patienten wieder ansprechbar. Forschende haben zum ersten Mal ein ruhendes schwarzes Loch außerhalb unserer Galaxie nachgewiesen. Schwarze Löcher sind nur erkennbar, wenn sie aktiv Materie aus ihrer Umgebung einsaugen. Dann nämlich entsenden sie Röntgenstrahlen, die Teleskope messen können. Doch es existieren noch unzählige weitere schwarze Löcher, die inaktiv sind und sich keine Materie einverleiben. Für Astronomen sind sie nicht zu erkennen. Wenn sich Sterne jedoch auffällig schnell hin und her bewegen, ist das ein Hinweis darauf, dass ein großes unsichtbares Objekt an ihnen zerrt. Bei einem Objekt in der großen Magellanschen Wolke, einer Galaxie in der Nachbarschaft zur Milchstraße, ist sich ein internationales Forschungsteam nun sicher, dass es sich um einen Doppelstern mit einem schlafenden schwarzen Loch handeln könnte. Ihre Forschungsergebnisse präsentieren Sie im Journal Nature Astronomy.
Soweit die Meldung von Lukas Kohlenbach.
Sternzeit, 19. Juli. Pluto und die Eisvulkane. In der kommenden Nacht erreicht der Zwergplanet Pluto seine beste Stellung des Jahres im Sternbild Schütze. 2015 zog die NASA-Sonde New Horizons an Pluto vorbei. Die Bilder, die sie zur Erde funkte, faszinieren die Fachleute noch heute. Viele hatten erwartet, dass Pluto eine in eisiger Kälte erstarrte Welt wäre. Immerhin ist er mehr als 30 Mal weiter von der Sonne entfernt als die Erde. Ihn erreichen nur wenig Licht und Wärme von der Sonne. Ein Team um die Planetenwissenschaftlerin Kelsey Singer aus Boulder in Colorado berichtet, dass es auf Pluto noch heute Vulkanismus geben könnte. Dabei quillt allerdings keine Lava aus dem Inneren hervor, sondern ein Eismatsch aus Wasser und Stickstoff. Manche Gebiete auf Pluto sind von zahllosen Kratern übersät, andere Bereiche dagegen nahezu glatt, mit nur sehr wenigen Einschlägen. Die zernarbten Gegenden dürften sich seit Jahrmilliarden nicht verändert haben. Sie zeigen noch alle Spuren der eingeschlagenen kosmischen Brocken. Dagegen ist glattes Gelände geologisch gesehen sehr jung, maximal etwa 100 Millionen Jahre alt. Offenbar hat hier herausgequollener Eismatsch die alten Krater überspült. Kelsey Singer und ihr Team haben 7 Kilometer aufragende Berge entdeckt, die sie für Eisvulkane halten, die womöglich noch heute aktiv sind. Unklar ist allerdings, woher Pluto, der um ein Drittel kleiner ist als unser Mond, die Energie dafür nimmt. Entweder hält er noch immer die Hitze seiner Entstehung im Innern, oder er verfügt über eine unbekannte Wärmequelle.
Das war's für heute von Forschung aktuell. Ich danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Am Mikrofon war Ralf Krauter.
Forschung aktuell. Folgen Sie uns auf Twitter unter DLF Forschung.